Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Man muss zum Georg-Büchner-Preis nicht viel sagen. Es ist der renommierteste Preis in der deutschsprachigen Literaturwelt. 68 Mal vergeben seit 1951. Celan, Enzensberger, Bachmann. In jüngerer Zeit gehörten Reinhard Götz, Jan Wagner und Sibylle Levitscharow zu den Preisträgern. Und jetzt Lukas Beerfuß, ein Schweizer mit bewegter Biografie, mit sehr kritischem Blick auch auf sein Heimatland, ein zeitweise Entwurzelter, der durch das Lesen gerettet wurde und dann selbst anfing zu schreiben. 26 Stücke, 3 Romane, Essays, Erzählungen, Hörspiele und nun eine Büchner-Preisrede. Das ist ja wohl das Wichtigste am Tag der Verleihung in Darmstadt. Unser Landeskorrespondent in Hessen, Ludger Fittkau, war dabei. Hallo.
Hallo, Frau Schwarz.
Diese Rede begann heute anscheinend ja mit so einer Art Jurybeschimpfung.
Ja, es war dann schon ein bisschen mit Augenzwinkern, aber er hat gesagt, ich muss mit Ihnen schimpfen, weil normalerweise bräuchte ich noch ein bisschen, um wirklich preiswürdig zu werden. Ich habe zwar eine Menge geschrieben, Sie haben es gesagt, aber ich hatte immer Stress, ich hatte immer kein Geld, ich hatte immer Altersprobleme. Er kommt ja aus schwierigen sozialen Verhältnissen, hat sich auch durchgeschlagen oft mit so Hilfsarbeiterjobs und hat es wohl nicht immer leicht gehabt, auch mit seinem Alltag. Und deswegen sagt er, er sei eigentlich nicht zufrieden mit vielen seiner Stücke. Und was wäre denn, wenn er mal Zeit hat oder wenn er jetzt das Geld nehmen kann und in Ruhe arbeiten kann, welcher Preis bleibt ihm dann noch? Das hat er die Jury augenzwinkernd gefragt.
Der ist ja auch bekannt dafür, dass er kein Blatt vor den Mund nimmt, begreift sich selbst auch als politischer Autor. Hat er da in dieser Rede ein bestimmtes Feld beackert?
Ja, der hat die Friedenspolitik zum zentralen Punkt gemacht, das muss man sagen. Er sagt, ich komme aus diesem alten Europa, aus dem 20. Jahrhundert mit den Kriegen, mit den Massenmorden. Ich bin da sozialisiert. Er ist 1971 geboren worden in der Schweiz und ist dann als junger Mann, 18-Jähriger, in diese große Wendezeit gekommen, 30 Jahre Mauerfall und was danach kam. Den Mauerfall hat er als ein sehr positives Beispiel für einen historischen Moment beschrieben, in dem dann doch alles mal plötzlich ganz anders ist.
Doch es kam ein gewisser Herbst. Und da geschah etwas, ein ganz und gar unvorhergesehenes Ereignis, ohne Ankündigung. Von einem Moment auf den anderen war alles anders. Einfach alles verändert. Und das kommt der Definition eines Wunders ziemlich nahe. Die Menschen jenseits der Grenze im Osten verloren die Angst, die fast sie ein halbes Jahrhundert geknebelt und gefesselt hatte. Und sie erhoben sich. Ein Imperium fiel, ohne Gewalt, friedlich, über Nacht. Die Mauern fielen wie die Grenzen, die Raketen wurden überflüssig. Und alle, die es erlebt haben, werden ein Leben lang mit Rührung und mit Stolz an diese Sternstunde der Menschheit denken, in diesen Tagen vor genau 30 Jahren.
Ja, diese Tage, wir erinnern uns alle daran, aber er sagt sofort, 2 Jahre später war wieder alles anders. Die Gewalt war zurück, die Gewalt, die diesen Kontinent immer geprägt hat. Sarajevo, die Balkankriege begannen, Sarajevo, das Massaker an den Menschen dort. Und er hat es alles sehr hautnah mitbekommen. Da war er 20, dann ist er nach Polen gefahren, hat er gesagt, auf eine Reise zu einem Freund. Und von diesem Dorf in der Nähe von Auschwitz, dann musste er nach Auschwitz fahren. Er hat es nicht geplant, aber er musste es tun.
Bis Auschwitz waren es ein paar Kilometer, wir hatten es nicht vorgehabt. Es gab keinen Plan. Wir sprachen nicht darüber. Wir hätten uns die Feigheit einfach niemals verziehen. Ein Bus fuhr uns hin. Ich erinnere mich an einen Fluss, an badende Menschen, an einen Busbahnhof, an das Schild, an die Baracken, an eine Bachstelze. Und ich kam 20 mit der Frage, wie das alles nur hatte geschehen können, was denn eigentlich mit diesem Kontinent, mit Europa das Problem war und ist. Und dort bin ich geblieben. Dort bin ich noch immer, an diesem Ort, mit dieser Frage.
Er ist immer noch in Auschwitz. Er hat das an vielen Stellen der Rede deutlich gemacht. Alles, was er anfängt, jede Geschichte, die er anfängt, die endet irgendwie um ein paar Ecken herum an einem Massengrab. Also es war ein bitterer und sozusagen gewalthaltiger Punkt seines Werkes als zentrale These.
Also eine Rede gegen das Vergessen, auch der Nazi-Herrschaft, gegen das Vergessen von Krieg und Gewalt. In diesen Zeiten vielleicht ja wichtiger denn je, auch für einen Schweizer wie Beerfuß. Hat er denn aktuelle Bezüge hergestellt? Also hat er provoziert? War das eine Rede mit Aufregerpotenzial?
Ja, und zwar auch durchaus Dinge, um die man sich streiten kann politisch. Er hat gesagt, im Grunde hat es keine Entnazifizierung gegeben. Er hat dann nochmal Zahlen genannt von 1000 NSDAP-Mitgliedern sind 999 eigentlich ungeschoren davon gekommen. Jetzt kann man darüber diskutieren, ob die NSDAP-Mitgliedschaft alleine reicht. Darüber haben sich die Historiker ja auch schon Gedanken gemacht. Viele sagen, nein, die pure NSDAP-Mitgliedschaft alleine reicht nicht, um Täterschaft zu beschreiben. Aber er sagt, es hat eigentlich im Grunde nur ganz wenige getroffen. Und das weiß man ja, dass tatsächlich in den Nachkriegsjahrzehnten viele Nazis in Funktionen kamen. Er zieht den Bogen dann bis heute, bis Sachsen, wo er sagt, auch da sind die alten Nazis ja im Grunde auch, haben ja auch die DDR überdauert und sind irgendwie auch noch da geblieben. Also er bringt da so provozierende Thesen. Er geht auch auf Büchner ein, Dantons Tod, wo er sagt, da gibt es ja diesen berühmten Satz, was ist das in uns, was lügt, stiehlt, hurt und mordet, dieser Satz von Büchner, sagt er, das ist nicht mehr in uns, es ist zwischen uns und das kann man nun wieder auf Auschwitz beziehen, sagt er, das wissen wir heute, dass es eben die Beschlüsse, die Anordnungen, die Dienstvorschriften, die Funktionszusammenhänge, die Einreiseformalitäten, die Fahrpläne nach Auschwitz sind, wer mit dem Zug reist, der muss dann noch eine Fahrkarte bezahlen, Erwachsene zahlen vollen Preis, die Jugendlichen die Hälfte, das sind die Tarifbestimmungen der Reichsbahn für Auschwitz-Birkenau, also dieses Böse liegt sozusagen nicht in uns, sondern zwischen uns und ist vor allen Dingen bürokratisch. Das wissen wir seit Adolf Eichmann. Aber er sagt, wir müssen uns daran erinnern und wir müssen deutlich machen, dass die Nazis nicht ausgestorben sind und nie ausgestorben waren.
Welche Grundstimmung hat er denn verbreitet? Also war das auch hoffnungsvoll?
Es war doch erst einmal sehr schwarz. Er sagt, ich verstehe im Grunde nicht, was mit diesem Kontinent los ist. Also dieser Frage gehe ich immer noch nach. Er hatte so Punkte aufscheinen lassen, wo er sagt, da geht immer was. Wir können immer mit Empathie, mit Engagement, können wir immer etwas wenden. Der Mauerfall als Beispiel, das hat er sehr stark gemacht. Und für heute, sagt er, ist einfach wichtig, wir müssen vor allen Dingen die Geschichten erzählen. Die Zeitzeugen sind jetzt tot oder langsam tot. Die letzten sterben jetzt, die den Nationalsozialismus noch erlebt haben. Und wir haben jetzt die Aufgabe, als die nachfolgenden Generationen Erzählformen zu finden, literarische, aber eben auch journalistische, um das Erinnern wachzuhalten. Und auch da steckt ja eine Hoffnung drin, dass man das nicht vergisst, dass man eben neue Formen von Faschismus damit auch ein Stück aufhalten kann.
Ludger Fittgau über die Verleihung des Büchnerpreises in Darmstadt an Lukas Bärfuß.